glaube nicht, dass man Menschen verstehen kann. Das glaube ich nicht. Und es ist auch nicht das Ziel der Verhandlung. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, die nicht den anderen zu verstehen. Es ist ein Konflikt. Sprecht ihn an. Weil wenn ihr ihn nicht ansprecht, kommt er zurück und zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Sprecht ihn an und verhandelt ihn. Und es macht auch richtig Spaß und es richtig, kann richtig schön sein. Aber nehmt euch nicht so wichtig dabei. Es ist nur eine Verhandlung, es ist nur ein Konflikt. Diese Rechthaberei, dieses Moralische, das macht die Verhandlung kaputt.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer, ich sag wie es ist, mega spannenden Folge. Ich glaube, ich war selten so gespannt auf meinen Gast wie heute, denn Spannung ist sein Thema. Er nennt sich selbst Sensation Seeker. Warum er das wirklich ist und warum das sein quasi Alltag ist, das erfahren wir gleich. Wir reden heute mit jemand, der internationale Top-Verhandlungsexperte ist. Ich glaube, er ist da wirklich in der ganz, ganz, ganz oberen Liga angesiedelt. Von Polizei, FBI ausgebildet, lang als Polizist gearbeitet, jetzt aber seit über 20 Jahren ein eigenes Negotiation-Institut. Ihr wisst wahrscheinlich längst, von wem ich spreche. Es ist Matthias Schranner. Und Matthias Schranner hat mit Erpressern, mit Geiselnehmern schon gesprochen, mit Großmächtigen, heute freundlicherweise mit mir. Mal gespannt, was wir erleben. Und er berät Institutionen wie die UN-Regierung, aber natürlich auch große Unternehmen. Was wir daraus lernen können, in unseren ganz persönlichen Verhandlungssituationen oder vielleicht auch im größeren Rahmen, darauf bin ich habe es gesagt, mehr als gespannt. Mach die Tür auf und sag, hallo lieber Matthias, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Du hast ja schon gesagt, dass du schon sehr viel weißt über Verhandlungsführung.
Und nein, das habe ich nicht gesagt. Ich hab mich vorbereitet auf das Gespräch. Ich weiß gar nichts. Ich bin mal gespannt. Du wirst mir wahrscheinlich das Fell über die Ohren ziehen, wenn ich sage, es ist doch immer gut, wenn man freundlich in ein Gespräch geht und so weiter. Also, okay, wir lassen es nochmal in der Luft hängen, Matthias, oder? Gut. Wir zwei verhandeln jetzt erstmal was ganz anderes, nämlich hier die Standardfrage bei Good Work, nämlich die Frage, wie bist du in den Tag gestartet, Matthias? Das ist die einzige geskriptete Frage heute.
Okay. Ganz einfach, ich bin jemand, der sehr gerne sehr guten Kaffee trinkt. Und das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, sobald ich meine Augen offen habe, ich mache meine Espressomaschine an, weil ihr braucht so eine Viertelstunde, bis sie heiß ist. So eine schöne italienische Siebträgermaschine. Und wenn ich dann dieses Geräusch höre, wie sich die Maschine aufheizt, dann weiß ich, jetzt beginnt der Tag.
Sehr gut. Hast du mich schon gleich gekriegt. So, jetzt ganz kurz, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen ganz kurz mal rumnörden. Also Kaffee ist mein zweiter Vorname. Bist du eher so dieser Italiener-Typ, also sprich mit Crema und so, oder bist du auch so ein bisschen auf diesen Hype aufgesprungen, dass jetzt die Kaffee, so diese Specialty-Coffee so ein bisschen sauer schmecken und so?
Nee, gar nicht.
Nee, du siehst mein Gesicht. Nee.
Also ich habe ja so ein ganz klein bisschen italienische Abstammung.
Und wie viel Prozent?
Meine Großmutter kam aus Italien. Und so habe ich definitiv auch das italienische Lebensgefühl ein bisschen inhaliert. Und nee, bei Kaffee bin ich ganz streng. Es gibt auch bei mir wirklich, es gibt die Maschine, es gibt die Kaffeebohne. Und es gibt die Zubereitung. Ich trinke auch kein Cappuccino, ich trinke kein whatever. Ich trinke nur wirklich richtig guten Espresso.
So, du quasi als Halbviertel, ein Achtel Italiener, ja. Was auch immer. Ja. Es gibt ja diesen Glaubenskrieg. Zucker in den Espresso oder nicht?
Nie, um Gottes Willen.
Nie?
Nie.
Um Gottes Willen.
Und auch nicht umrühren und nein. Nee, es gibt Sachen, die noch wichtiger sind als verhandeln und da gehört guter Kaffee mit Sicherheit dazu.
Na, wie schön, siehst du. Und dann, ich hätte ja so eine Idee, dass du morgens schon gleich von irgendeiner Klippe runterspringst oder in irgendein eiskaltes Wasser dich reinstürzt. Ich habe dich ja so angekündigt als den Sensation Seeker. Ist das so oder sagst du, nee, bin eigentlich ein ganz gemütlicher in den Tagstarter?
Also ich kann wirklich Spannungen aushalten. Ich liebe Drama, ich liebe Stress, ich liebe die Anspannung. Aber nicht am Morgen.
Nicht am Morgen.
Nein. Also die ersten Stunden am Morgen sind wirklich, da bin ich echt nicht gut. Und kommt wahrscheinlich aus meiner Zeit, wo ich undercover gearbeitet habe. Ich habe 6 Jahre nur nachts gearbeitet. Und ich liebe die Nacht. Ich liebe es so Mitternacht, wenn es ruhig ist, wenn keine E-Mails mehr kommen, wenn keiner mehr anruft. Wenn so eine Stille über die Stadt kommt. Mhm. Ich bin Nachtfan, ja, kein Tagfan und schon gar nicht Morgenfan.
Ja, es gibt ja dieses, ich liebe das Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Jan Delay, die Eule. Mhm. Eine kleine Eule ist noch wach, da denke ich immer, der hat das nur für mich geschrieben.
Ganz genau.
Und was ist es, was in der Nacht, also gleiche Tätigkeit, bei Tag, bei Nacht, anderes Thema. Wir schreiben eine E-Mail tagsüber, dead boring. Wir schreiben nachts eine E-Mail, oh, da ist was im Laufen. Woran liegt das? Kommt nachts die Gefahr aus den Ecken?
Können jetzt, was wir beide sagen, weil es gibt viele Leute, die nachts einfach wirklich nicht die Energie haben. Also ich bin eben, wie du auch, dann so ein richtiger Nachtmensch. Also ich mache mir so um 21 Uhr mache mir eben noch mal einen richtig guten Espresso und dann arbeite ich wirklich sehr konzentriert noch bis um 1. Und das ist die beste Zeit für mich. Da bin ich konzentriert, da stört mich niemand. Da schreibe ich an meinem neuen Buch zum Beispiel oder da erarbeite ich ein neues Verhandlungskonzept. Also da ist die Zeit, wo ich wirklich sehr, sehr kreativ und auch sehr konstruktiv dann bin.
Okay, also wir sind jetzt schon mal ein bisschen vorgeklüht. Der Nachtmensch, der Sensation-Seeker, erklär uns doch mal vielleicht ganz banal, es klingt trivial, aber ich meine das wirklich ernst, was ist denn überhaupt eine Verhandlung? Du hast so einen schönen Satz, den vielleicht noch Frieden schließt man mit Feinden, nicht mit Freunden, war schon so der erste Schocker für mich. Erklär uns doch mal, was ist denn eine Verhandlung und warum schließt man nur mit Feinden, nicht mit Freunden Frieden?
Also eine schwierige Verhandlung hat 3 Elemente. Element Nummer 1, ich will was von dir haben und das willst du mir nicht geben. Das Erste. Also ich will was von dir und du willst es aber nicht freiwillig hergeben. Das Zweite ist, ich brauche dich aber. Also ich bekomme das, was ich möchte, nicht von jemand anders, sondern nur von dir. Ich bin in einer abhängigen Position. Und das dritte Element, was Verhandlungen sehr schwer macht, fast unlösbar macht, ist, wenn ich glaube, dass meine Position richtig ist. Also wenn ich glaube, dass ich das Recht habe, das zu fordern. Und dann sage ich, Jule, du musst doch verstehen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Ich habe da wirklich ein Recht darauf. Und dann wird es schwierig. Und Verhandlungen, die wir begleiten, also die wirklich diese Extremverhandlungen, die haben eben genau diese 3 Merkmale. Es wird bei etwas gebraucht. Und das Zweite ist, ich kriege es nirgends anders. Also ich habe kein sogenanntes Partner. Also für alle Freaks, die jetzt zuhören, die kennen den Begriff vom Partner, also die sogenannte Best Alternative to a Negotiated Agreement. Also wenn ich es von A nicht bekomme, dann hole ich es mir von B. Aber bei schwierigen Verhandlungen gibt es keinen Partner. Es gibt keine Alternative. Und deshalb, ich bin sehr abhängig von der Gegenseite. Und das Dritte, was eben wahnsinnig schwierig macht, ist diese blöde Rechthaberei, dieses eben nicht den Zugang zu einer Verhandlung zu haben, wo man sagt, ich müsste jetzt einen Konflikt lösen, sondern die meisten machen den Fehler, sie glauben, sie müssen die Gegenseite überzeugen, dass die eigene Meinung richtig ist. Und dann wird es gefährlich.
Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Kann man sagen, dass eine Verhandlung immer Hand in Hand geht mit einem Konflikt? Also anders gesprochen, gibt es gar keine friedliche Verhandlung? Ist das immer konfliktär?
Ja, unbedingt. Und das ist ja das Schöne daran. Ich liebe diesen Moment, wo ein Konflikt sichtbar wird. Also wo man merkt, dass etwas da ist, was vielleicht schon lange so dahin spielt, aber was jetzt tatsächlich mal so sichtbar wird, dass man eben nicht mehr weiter vermeiden kann, sondern dass man jetzt ran muss an diesen Konflikt. Und wir sehen halt, dass es viele Konflikte gibt, die zu einem früheren Zeitpunkt sehr viel leichter zu lösen gewesen wären, aber durch das ständige Verdrängen, Verzögern, Verschieben dann fast unlösbar werden.
Ich greife schon mal ein bisschen vor, klingt rhetorisch. Ist der Wunsch nach Harmonie manchmal der schlechteste Verhandlungspartner?
Zumindest einer davon, ja. Also ich glaube, das ist eine Ausrede. Ich glaube, dass viele Leute so vorschieben, ach, ich bin so harmoniesüchtig, ich bin so harmoniebedürftig, aber in Wirklichkeit einfach nicht wissen, wie verhandeln geht. Und dann vorschieben, dass sie halt so so moralisch auch erhoben sind. Weißt du? Mhm. Also so, ich bin also harmoniebedürftig und deshalb bin ich ein gut Mensch und deshalb muss ich nicht verhandeln. Totaler Quatsch. Die wissen einfach nicht, wie es geht und scheuen sich so vor diesem Konflikt und scheuen sich davor, den Konflikt auch zu adressieren.
Jetzt, also, wie gesagt, wir machen heute einen Cliffhanger nach dem anderen. Wir werden das, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es gleich erfahren, was da alles so für Annahmen hinterstecken. Hinter, ich sag mal, der Methode Schranner, und du bist ja sehr erfolgreich, von daher dürfen wir dir an der Stelle da mal unbedingt auch einfach mal glauben. Du sagst sehr schwere Verhandlungen. Mach mal bitte das Feld für uns konkreter. Was sind Situationen, in denen du gerufen wirst, du und dein Team? Ihr seid ja nun mittlerweile Schranner Group, ihr seid ja einige an Experten.
Also wir werden eben dann gerufen, wenn unsere Kunden das Gefühl haben, dass sie mit der normalen, sage ich mal, Daily Business Verhandlungsmethodik einfach nicht mehr weiterkommen und dass es natürlich einen Zeitdruck gibt, zu einer Lösung kommen zu müssen. Und dann einfach die Hütte brennt. Und das geht von wenn zum Beispiel auf Arbeitgeberseite verhandelt wird, zurzeit gegen eine große Gewerkschaft, wo es um sehr viele Werkschließungen, Stellen, also Abbauen natürlich geht. Wir verhandeln zurzeit einen großen Deal gegen die Trump-Administration im Pharmaziebereich. Okay. Ja. Mhm. Ich war letzte Woche im Libanon für die Vereinten Nationen. Also das sind alles Verhandlungen, die einfach mit normaler, sage ich mal, Vernunft, mit normaler Logik nicht lösbar sind.
Macht das für dich einen großen Unterschied, ob man sagt, eine Institution oder eine Unternehmung, eine Organisation verhandelt oder es sind Individuen? Oder würdest du sagen, das ist eine Fehlannahme, Jule, es verhandelt am Ende immer Menschen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage und es hören natürlich auch viele Leute zu jetzt aus Unternehmen. Ja. Also es gibt aufgrund meiner Erfahrung, gibt man dem Individuum, der Person, die verhandelt, zu viel Macht im Unternehmen. Also es gibt Unternehmen, da hängt der Verhandlungserfolg oder Misserfolg alleine von dieser Person ab. Und das ist zu gefährlich, das kannst du heutzutage nicht mehr leisten. Und wir merken einfach, dass es Verhandlungen gibt, wenn dann ein guter Negotiator, wie wir den nennen, also männlich oder weiblich Negotiator, wenn ein guter Negotiator am Verhandlungstisch sitzt, dann wird die Verhandlung erfolgreich. Wenn die oder der nicht so professionell ist, wird die Verhandlung dann nicht erfolgreich. Und also ich verstehe das nicht, warum Unternehmen sich so sehr in die Abhängigkeit von dem Verhandlungsgeschick von einer Person begeben. Das ist einfach zu gefährlich. Also es braucht zwei Elemente aus unserer Sicht. Es braucht natürlich gut ausgebildete Leute, die natürlich wissen, wie Verhandeln geht. Aber es braucht auch eine unternehmensweite Leitlinie, die einfach auch so einen Rahmen steckt für die Verhandlung, wo man sagt, die Verhandlungsführer dürfen sich in diesen Rahmen eben bewegen.
Genau, das Mandat muss ja klar sein, ja, oder? Klar. Und ich finde das so wichtig, was du sagst. Wir sehen das ja auf anderen Ebenen von Leadership, dass wir uns so einschießen auf die charismatische, heroische Führungsfigur. Ja, blöd, wenn die im Krankenhaus liegt, ja, dann ist es halt leider Essig. Ja, und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Oder wenn die entscheidet, aus welchen Gründen auch eben da einmal anders zu entscheiden, als es vielleicht im Stile der Organisation oder im Sinne der Organisation oder der Sache gut wäre. Was sind für dich... Bringen wir es mal ein bisschen jetzt hier voyeuristisch auf den Punkt. Was ist für dich herausfordernder, mit jemand wie einem Geiselnehmer zu verhandeln? Also in solchen Situationen warst du ja, glaube ich, tatsächlich schon oder sogar wiederholt. Oder jetzt sowas richtig über Jahre, Jahrzehnte institutionell Verhärtetes. Nehmen wir mal so ein Paradebeispiel. Gewerkschaft hier, Unternehmensführung da.
Also es sind zwei unterschiedliche Herausforderungen. Mhm. Bei der Geiselnahme geht es darum, diesen Menschen, der dir gegenübersteht, der eine Waffe in der Hand hat, diese Verhandlung zu deeskalieren. Was natürlich auf der einen Seite wahnsinnig schwierig ist, weil jedes Wort dazu führen kann, dass der abdrückt. Also wenn ich das falsche Wort wähle, kann es sein, dass er eben austickt und abdrückt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so schwer, weil der kann ja auch nicht weg. Also der ist sehr umzingelt und die Hubschrauber sind da und so. Also der kann einfach nicht weg. Er ist in einer sehr großen Abhängigkeit, der muss mit mir reden. Aber sehr gefährlich, weil er eben sehr, sehr angespannt
maximal.
Und maximal überfordert er auch ist. Der ist ja kein Profi. Ja, sonst wäre der Profi, hätte es ja nicht gemacht. Dann diese ganzen Verhandlungen, die sich über Jahre so wirklich verhärtet haben, die sind extrem schwierig, weil natürlich die Leute dann auch mit der andauernden Zeitdauer auch immer mehr glauben, dass sie wirklich recht haben. Und dann wird es ideologisch und dann wird es gefährlich. Und ob das jetzt eine Friedensverhandlung ist, das im Nahen Osten, oder eine Gewerkschaftsverhandlung mit Leuten, die ideologisch geprägt sind, ist extrem schwierig natürlich, weil es geht eben dann nicht nur um die Sache, sondern dann geht es ums Prinzip und dann wird es gefährlich.
Okay, da kommen wir ja sicherlich gleich auch mal zu. Ich habe mal so ein paar Fehlannahmen, um uns da mal so ranzurobben, gesammelt, die ich ganz ehrlicherweise auch bei mir selbst gesehen habe. Und ich habe mir ein bisschen was angehört von dir und habe gedacht, oh, da war ich, glaube ich, auf dem Holzweg. Zum Beispiel, ich fand immer so dieses Wortspiel so schön, Verhandlung, also nicht mit V-E-R, sondern mit fair geschrieben. Jetzt habe ich gehört oder gelernt von dir, dass Fairness und Verhandlung zwei Dinge sind, die sich nicht unbedingt begegnen sollten. Erklär das mal.
Auf gar keinen Fall. Weil die Frage ist immer, was ist denn fair? Und es gibt Menschen, die einfach ein sehr ähnliches Verständnis von Fairness haben. Dann kannst du vielleicht sogar damit punkten. Meist ist aber so, dass das Gegenüber bei schwierigen Verhandlungen ein ganz anderes Verständnis von Fairness dann hat. Und dann ist es gefährlich. Also wenn du zum Beispiel dann sagst, Matthias, ich mache jetzt einen fairen Vorschlag.
Ja, dann, genau, das ist so eine klassische Redewendung. Ja.
Das ist eine Atombombe, ja, weil das bestimmt schon nicht, was fair ist hier. Ja?
Also, also damit darf man den nicht kommen. Nein, ich habe mal einen fairen, wir mal lassen uns einen fairen Deal machen.
Nee, es gibt da, glaube ich, also bei allen, die jetzt zuhören, die, glaube ich, kennen das Gefühl, dass man manchmal nach einer Verhandlung sich fragt, wieso ist das so schief gegangen? Also wieso ist das so eskaliert? Ich war doch ganz nett. Ja? Mhm. Und genau das ist es eben. Also das sind so Worte wie fair, die ich gut gemeint dann in die Verhandlung einbringe, aber die jede Verhandlung zerstören. Weil du natürlich dem anderen das Gefühl gibst, dass du moralisch überlegen bist. Also dass deine Sicht auf Fairness die richtige ist. Und moralisch erhoben ist ganz gefährlich in der Verhandlung.
Mein lieber Mann, Müsli fürs Hirn, was du hier servierst. Ich komme mit noch mal einem anderen Wort um die Ecke. Ja. Kannst mir schon fast denken. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Vertrauen. Brauchen wir Vertrauen, um miteinander zu verhandeln?
Nee, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Nein. Wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Also wie will ich mit einem Geiselnehmer Vertrauen aufbauen?
Ja, das stimmt. Das leuchtet mir ein.
Wie soll ich mit Trump Vertrauen aufbauen? Wie soll das gehen? Also ja, nein,
stimmt, Scheibenkleister.
Ich brauche Respekt, was ganz was anderes ist. Also ich muss meinen Verhandlungsgegenüber respektieren. Also respektieren heißt ja, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Ich muss ihn nicht mögen, das ist auch wieder so. Ja. Ich muss irgendwie sympathisch sein. Nee, ich muss eine Lösung finden. Und zur Lösungsfindung ist es wichtig, dass ich respektvoll bin. Aber das ist es auch, mehr brauche ich nicht.
Das leuchtet mir total ein mit dem Mögen und so. Ich bleibe noch mal kurz bei dem Vertrauen. Aber brauche ich nicht zumindest Vertrauen, dass das, was wir am Ende unserer Verhandlung erzielen, dass sich das Gegenüber dann auch daran hält, an unsere Abmachung? Also ist es nicht der Teil Vertrauen oder würdest du sagen, auch der Teil nicht? Oder muss es so konstruiert sein, das Verhandlungsergebnis, dass man sagt, beide Seiten haben eigentlich gar keine andere Chance, als sich daran zu halten, weil sie sonst verlieren? Ne?
Ja. Ich darf dich auf Fehler hinweisen, hast du gesagt, ja? Verhandlungsfehler.
Ja, du darfst alles. Also ich bin Anfängerin, du bist Profi.
Nee, aber was zum Beispiel jetzt neben fair und Vertrauen das nächste gefährliche Wort ist, aber.
Und, aber.
Genau. Mhm. Und du hast jetzt deine Frage mit aber eingeleitet, was ja heißt, dass deine Meinung schon feststeht. und jetzt,
so.
Genau, das ist gefährlich für mich, weil jetzt bist du eigentlich gar nicht so mehr an meiner Meinung interessiert, sondern du möchtest gerne eine Bestätigung von deiner bereits richtigen Meinung. Und das ist auch so etwas, was wir ganz oft machen in der Verhandlung. Wir sagen oft aber. Also wir beginnen Fragen gerne mit aber. Und dann wird es natürlich suggestiv. Und jetzt muss ich mich rechtfertigen. Und jetzt drängst du mich quasi dazu, gegen deine Meinung zu gehen, was du natürlich nicht schätzt. Und dann endet es im Streit.
Also deshalb, zack, haben wir.
Genau, also deshalb dieses Aber ist so wahnsinnig gefährlich in Verhandlungen. Mhm. Am Ende wäre es natürlich gut, wenn beide Seiten müssen das Gefühl haben, dass natürlich ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie was erreicht haben. Aber die Umsetzung muss natürlich auch Gegenstand der Verhandlung sein. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich vertraue jetzt darauf, dass du dich an die Sachen hältst. Es sei denn, ich habe jetzt schon aufgrund der Vergangenheit Vertrauen. Also klar, also wenn ich mit meinen Kindern verhandle oder so, dann gehe ich schon davon aus, dass sie sich daran halten. Aber bei neuen Verhandlungspartnern, bei schwierigen Verhandlungspartnern, ist es Teil der Verhandlung, die Umsetzung auch mit zu verhandeln.
Ja, zum Beispiel sowas wie, ich meine, wir haben jetzt leider international genügend Beispiele, um das mal durchzuexerzieren. Waffenstillstand zum Beispiel. Und dann gibt es einen Herrn Putin, der sich daran überhaupt nicht hält oder das vielleicht, sagen wir mal, kreativ interpretiert, was man unter Waffenstillstand verstehen könnte. Was würdest du dazu sagen?
Die Frage ist natürlich jetzt gerade bei Putin, die Frage ist immer, wollen die Menschen überhaupt eine Einigung? Also möchten die überhaupt verhandeln? Oder glauben sie, dass sie ohne Verhandlung ihre Ziele besser und leichter erreichen? Und Putin hat es ganz klar gesagt. Er hat gesagt, ich bekomme die Ukraine so und so. Es wird vielleicht länger dauern, vielleicht sind die Verluste auf unserer Seite höher, aber am Ende des Tages bekomme ich die Ukraine. Und deshalb, ich muss überhaupt nicht verhandeln, weil ich sie militärisch bekomme. Und er sagt das ja auch ganz offen, da ist ja kein Geheimnis dabei. Und es ist natürlich so, solange er glaubt, militärisch gewinnen zu können, wird er nicht verhandeln. Weil beim Verhandeln muss er Zugeständnisse machen. Also, und vor allem, er müsste aufhören, Krieg zu führen. Und das will er offensichtlich nicht. Und deshalb ist eben die Frage, bei allen Verhandlungen bitte, also bei allen Verhandlungen, auch bei Privatverhandlungen oder im Business, die Frage ist immer, ist für mein Gegenüber es besser zu verhandeln oder hat das Gegenüber mehr Vorteile, nicht zu verhandeln? Und da wird es gefährlich dann, ja.
Es hört sich für mich auch ein bisschen nach Spieltheorie an. Ist es ein Feld, was du auch beschreitest? Also, dass du sagst, wir gucken auch im Rahmen unserer Ausbildung oder in meines Beratungsjobs auch auf die Spieltheorie. Wer gewinnt wann, wie mehr oder weniger?
Also ich selbst mache es nicht. Ich bin da zu wenig einfach mathematisch geeignet. Wir arbeiten mit TWS zusammen, das ist so die Nummer 1 in der spieltheoretischen Analyse. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel jetzt eine Verhandlung haben, die sich länger hinzieht, die keine so die Hütte-Brenn-Verhandlung ist, dann versuchen wir immer mit TWS zu arbeiten, weil die natürlich spieltheoretisch den Rahmen definieren können, in dem wir dann verhandeln. Mhm. Und das ist schon sehr gut, weil du natürlich eben den Playground für die Verhandlung dann abstecken kannst.
Okay, das ist sehr gut. Bleiben wir mal bei Putin. Also es gibt ja nicht wenige Menschen, die haben da irgendwie richtig ein Faible dafür, das Prinzip Putin, und da könnten wir jetzt genauso Trump oder andere große Namen nennen, zu hacken, in Anführungszeichen, also zu psychologisch zu durchleuchten. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Macht das Sinn, den Verhandlungspartner psychologisch erstmal so auf den Stuhl zu setzen oder sich zu überlegen, was könnte ihn bewegen, Stichwort Empathie, mich da rein zu versetzen, ist das hilfreich? Weil das wird ja oft so erzählt, so, du musst den auch verstehen, dann weißt du genau, wie er agiert und so weiter. Was würdest du dazu sagen?
Also ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch, weil ich glaube nicht, dass man andere Menschen verstehen kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn man aus dem gleichen Kulturkreis kommt, aus dem gleichen Umfeld kommt, also ich sage es mal, ich bin Jurist, ich bin in einer Akademikerfamilie aufgewachsen, ich habe in einer Elite-Universität studiert, ich habe bestimmte Glaubenssätze von meinem Elternhaus mitbekommen, und jetzt verhandle ich mit jemand, der auch so aufgewachsen ist, recht wohlhabend, Akademikerfamilie, Elite-Uni und so. Ich glaube, wenn beide einen ähnlichen Lebensweg haben, ähnliche Glaubenssätze, dann glaube ich, ist einigermaßen möglich, die Gegenseite so ein bisschen zu verstehen. In einer schwierigen Verhandlung gibt es das eben nicht, sondern dann habe ich jemanden gegenüber, der andere Werte hat als ich. Also mal ganz stark vereinfacht, bei der Polizei hatte ich fast immer mit Leuten zu tun, die Gewalt positiv gesehen haben. Also die haben gesagt, wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, dann schlage ich zu. Weil mein Vater mich auch geschlagen hat, wenn er nicht bekommen hat, was er wollte. Oder meine Mutter geschlagen hat oder so. Also das heißt, es gibt Leute, die haben gelernt, dass Gewalt positiv ist. Und jetzt gehe ich in eine Verhandlung mit jemandem, der ein anderes Wertesystem hat. Den Menschen kann ich nicht verstehen, das geht nicht. Weil ich aufgrund meiner Historie, meiner Ausbildung, meiner Werte einfach ein anderes Weltbild habe. Und deshalb ist es oft ganz schwierig, eben zu sagen, ich verstehe Trump oder ich verstehe Putin oder ich verstehe auch vielleicht jemanden von der Gewerkschaft oder so. Weil jemand, der eine Gewerkschaft lenkt Und ich bin ein großer Fan von Gewerkschaften und wir unterstützen auch Gewerkschaften. Ich sehe das jetzt nicht ideologisch, aber natürlich jemand, der in dem Umfeld von einer Gewerkschaft groß geworden ist, natürlich ein anderes Wertesystem hat, vielleicht als jemand, der eben aus einem anderen Umfeld kommt. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass man Menschen verstehen kann. Das glaube ich nicht. Und es ist auch nicht das Ziel der Verhandlung. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, nicht den anderen zu verstehen.
Auch nochmal ganz, ganz spannend. Dann springen wir mal auf die andere Seite, nämlich was ist es denn mit der Vernunft? Da kam ja jetzt auch schon so ein bisschen was durch bei dem, was du gesagt hast. Ist Verhandlung auch eine Frage von den besseren Argumenten?
Nee, gar nicht. Weil wenn ich ein Argument einbringe, dann ja, ich zwinge dich förmlich dazu, dass du mit einem Gegenargument dann kommst. Und dann sind wir wieder in dieser Aber-Geschichte. Aber du musst doch verstehen, aber das war doch damals anders, aber das ist doch so. Und dann kommen wir wieder in einen Streit, dann eskaliert das Ganze wieder. Nee, man braucht keine Argumente in einer Verhandlung, man braucht Forderungen. Also der große Unterschied ist, große Fehlannahme ist eben dieses Gefühl, ich muss den anderen verstehen und ich muss ihn überzeugen. Wer so denkt, der kommt mit Argumenten und versucht, die Gegenseite von der Richtigkeit der eigenen Position zu überzeugen und fühlt sich auch moralisch erhaben.
Überlegen.
Ja, überlegen auch sogar, genau. Mhm. Und die andere Sichtweise, das ist unsere Sichtweise, ich muss den anderen nicht verstehen, ich kann ihn auch nicht verstehen, ich muss ihn auch nicht überzeugen, sondern das Ziel der Verhandlung ist nicht die Überzeugung, das Ziel ist, eine Lösung zu finden. Und eine Lösung zu finden geht nur über das Antesten von Forderungen. Also indem ich zum Beispiel sage, Jule, könntest du dir vorstellen, wäre es eine Möglichkeit, ich teste dich, ich teste den Spielraum in der Verhandlung, dafür ist die Verhandlung da.
Genau, da würde ich gerne mal aufsetzen. Es gibt ja diesen schönen Begriff oder nicht schönen Begriff der Salamitaktik. Ja. Das ist, by the way, die Taktik, die mein Mann anlegt, wenn wir irgendeinen Berg hochgehen. Er sagt, es ist nur noch eine Kurve und dann sind es noch vier. Ich spoiler mal kurz, ja. Funktioniert gar nicht. Ja. Wie funktioniert das sonst in Verhandlungen? Ist es ein probates Mittel, also so ein bisschen so die Forderung, so häppchenweise, scheibchenweise auf den Tisch zu bringen oder sagst du, nee, hau erstmal richtig raus, vielleicht sogar unverschämt, weil nachverhandeln können wir immer noch.
Waren das drei Begriffe gleich drin?
Drei, oh Gott. Eins haben anderen.
Die wir klären müssen. Also die Frage ist tatsächlich, steige ich mit einer sehr hohen Forderung ein, um mir verhandlungstechnisch einen Vorteil zu schaffen? Also so ein bisschen Trump-Strategie. Ja. Mhm. Ich will Grönland.
Genau, ich nehme Grönland.
Ich will Grönland. Und wenn es sein muss, auch militärisch. Mich verhandlungstechnisch einfach in eine bessere Position zu bringen, was wohl ja auch funktioniert hat. Also wir kennen den Vertrag ja noch nicht, aber was wohl funktioniert hat, indem er das, was er wirklich wollte, also diese ganzen Militärbasen, dass er die wirklich bekommen hat. Ist Nummer eins. Das muss ich dann machen, wenn auf der Gegenseite jemand ist, bei dem nur Macht funktioniert. Also es gibt Leute, die lassen sich nur von Macht beeindrucken, von Machtsignalen, von Machtbewusstsein, Machtverhalten. Wenn ich so jemand gegenüber habe, dann muss ich so rein. Dann muss ich, also Achtung, wir reden jetzt über Strategien, wir reden nicht über den Ton. Ganz wichtig, der Ton ist immer höflich, immer respektvoll, immer. Mhm. Aber ja, es kann Verhandlungen geben, wo es die beste Möglichkeit ist, gleich mit einer hohen Forderung einzusteigen. Dann gibt es das andere Element zu sagen, ich gebe so salamitaktikmäßig scheibchenweise rein. Das geht dann, wenn ich so, ich sage es mal so, zumindest das Gefühl habe, dass mein Gegenüber auch professionell ist und die oder der weiß, ich komme mit einem Scheibchen, dann kommt der auch mit einem Scheibchen.
Mhm. Ja. Okay, da sind wir aber ja schon so ein bisschen an der Stelle, dass wir uns einschwingen auf das Gegenüber. Also nee. Ist da ein gewisser Widerspruch zu dem, was du vorher gesagt hast? Weil ich muss ja Annahmen, letzten Endes sind es ja Annahmen. Spricht er oder sie eher auf ein Machtspiel an? Spricht er oder sie eher auf dieses Zug um Zug an? Das setzt ja voraus, dass ich mein Gegenüber ein Stück weit beobachte.
Genau, also das wäre dann, also Salami wäre eben professionell. Also ich kenne die Gegenseite schon, ich weiß, wie die verhandeln. Mhm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Mhm. Wenn es nicht weiß, dann musst du mit hohen Forderungen einsteigen. Weil es ist sehr viel leichter, von hohen Forderungen wieder wegzugehen, als später Machtsignale zu senden. Also deshalb der beste Einstieg, den es gibt, ist tatsächlich der Trump-Einstieg. Was der Jump natürlich nicht so gut macht, lässt dann manchmal den Respekt ein bisschen vermissen. Aber verhandlungstechnisch ist es gut, mit einer hohen Forderung einzusteigen, um dann von dieser sehr hohen, auch irrationalen Forderung dann wieder wegzugehen.
Also ich finde ja sehr lustig, dass er Trump heißt, weil er trumpelt ja echt wirklich sehr oft durch die Gegend. Ja,
wobei du ja, schon,
also es gibt ich weiß, Leute, du hast einen gewissen Faible, dann haus raus, komm, ich spanne dich und die anderen nicht so lange. Weil ich muss sagen, wenn man Matthias Schraner hört und hört dann so Sachen wie, das macht Trump gut, dann geht es vielen wahrscheinlich so wie mir, dass man sagt, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Was macht dieser Mensch denn gut? Aber verhandlungstechnisch würdest du sagen, hat er da einen Punkt, oder?
Ja, bitte, also alle, die es zuhören, zur Klärung.
Ja, ich bin, Rahmen. Disclaimer.
Disclaimer, ich bin Verhandlungsexperte. Mich interessiert nur die Verhandlung. Mhm. Ich bewerte nicht die Politik, ich bewerte nicht die Menschen, ich bewerte nicht das ganze Umfeld. Ich sage jetzt nicht, ob Amerikaner besser oder schlechter sind. Ich bewerte nur die Verhandlung. Und die Verhandlung ist ein Element, eben Konflikte auch zu adressieren, anzusprechen. Das macht er. Ja. Und es sind viele Konflikte entstanden, die zum Beispiel durch Präsidenten, die nicht so konfliktorientiert waren, einfach liegen geblieben sind. Ja? Und dann kannst du natürlich auch in der Politik sehen, dass vielleicht auch in Deutschland bestimmte Konflikte über Jahre nicht wirklich angesprochen worden sind und die jetzt dann noch viel schwieriger zu lösen sind, weil sie über viele, viele Jahre einfach nicht adressiert worden sind. Also ich sage mal Digitalisierung in Deutschland. Also ich bin der Deutsche und
Schweizer. Wir hätten Beispiele.
Da denkst du ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also es kann sein, dass durch dieses Nicht-Ansprechen von Konflikten einfach viele Sachen einfach nicht gelöst worden sind, die aber schon da waren. Also der Konflikt war ja schon da. Und was Trump, was er schon gut macht, er adressiert Konflikte und bringt dadurch eine gewisse Bewegung rein. Mhm. Ob man es will oder nicht. Was er schon macht, also gerade im Nahen Osten jetzt zum Beispiel, er hat es geschafft, im Gaza-Konflikt zumindest einen Waffenstillstand hinzukriegen. Das hat sonst noch keiner geschafft. Und er hat durch viele Elemente Bewegung reingebracht, was man wieder nutzen kann. Und verhandlungstechnisch gesehen ist zum Beispiel dieser Vorschlag, man macht da eine Riviera, Gaza-Riviera, ja, ist natürlich, wenn man als normaler Mensch sowas hört, dann sagt man, der spinnt doch. Ja.
Der ist durchgeknallt.
Der ist total durchgeknallt. Mhm. Verhandlungstechnisch gesehen ist es gut, weil eine neue Forderung auf dem Tisch ist, die die Verhandlung wegbringt von diesem vergangenheitsorientierten du bist schuld, nein, du bist schuld, hin zu, was machen wir eigentlich für die Zukunft? Und durch dieses Einbringen von komplett neuen Sachen kommt wieder Dynamik rein. Aber ja, er macht viele Fehler, keine Frage. Dieses Respektlose, dieses, gerade mit ICE eben in Amerika, dieses Aufhetzen und so, alles ganz schlimm, keine Frage. Ja.
Okay, aber verhandlungstechnisch, es gibt noch einen Punkt, den du auch immer wieder betonst und den würde ich gerne auch nochmal aufgreifen, nämlich dieses reaktiv-proaktiv. Das ist ja, glaube ich, auch noch ein ganz wesentliches Element in der Verhandlungsführung, in der erfolgreichen Verhandlungsführung. Wo würdest du uns Deutsche da eher verorten? Sind wir eher die proaktiven Verhandlungsführer oder eher die reaktiven?
Also
klingt jetzt auch wieder rhetorisch.
Ganz klar reaktiv. Also wir in Deutschland, wir verhandeln ja nicht gerne. Für uns ist das eher was Lästiges. Ja? Mhm. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich bei deutschen Kunden bin, die Einleitung ist immer die gleiche, nämlich, Herr Schraner, wir müssen verhandeln.
Ja, du hast total recht. Das ist schon gleich so geframed. Das,
also nicht, wir haben Lust drauf oder ja. Herr Schraner, super geil, schauen Sie mal, was hier los ist, ja? Sondern Herr Schraner, wir müssen jetzt verhandeln. Und wenn man so ein bisschen spielerisches, so eine gewisse Leichtigkeit versucht reinzubringen, dann wird sofort negativ bewertet. Also, Herr Schraner, wir sind doch nicht auf dem Kamelmarkt. Ja? Das ist doch kein Basar hier. Ja? Also, wir bewerten Verhandlungsführung negativ. Und deshalb scheuen wir die Verhandlung. Und wenn dann die Verhandlung beginnt, dann sind wir sehr schnell in dieser moralischen Überlegenheit, dass wir dann eben sagen, nee, also nee, so nicht. Mhm. Und bei Trump ja ganz deutlich. Ja, also es gibt ja kaum jemand, der sagt, lass uns reden, Trumpy, sondern der ist blöd. Ja, und das wenig förderlich. Nee, also wir sind sehr reaktiv, leider.
Und das ist ja was, wir machen es nochmal an ihm fest und da würden uns auch andere Beispiele, aber das, er taugt halt auch so wahnsinnig gut daran, Dinge festzumachen. Er ist ja immer in der Position der Starke, oder? Dadurch, dass er proaktiv einen Vorschlag macht. Also dadurch setzt er ja ein Stück weit auch die Agenda oder den Spielrahmen, wie du sagst.
Ja, genau. Also was ja faszinierend ist, dass wir ständig über Trump reden. Und zum Beispiel war in Davos, der Tag, bevor Trump gekommen ist, war Trump das wirklich das alles beherrschende Thema, obwohl er noch gar nicht da war. Und dann, finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, wie macht er das? Also wie kann der das? Dass bei allen Problemen, die es gibt auf der Welt, immer nur ein Thema von ihm besprochen wird. Und News-Checking heißt es bei ihm. Also bitte nochmal, da ist nichts unüberlegt, das ist nicht, dass Trump nachts auf dem Bett sitzt und sagt, das poste ich mal. Das ist super durchdacht, das Ganze. Da ist echt eine Strategie dahinter, um die News zu beherrschen und immer proaktiv zu sein. Weil Verhandlungsführung funktioniert über Signale. Und immer der Erste zu sein, der ein Signal sendet, ist ein Zeichen einer Macht.
Und kommen wir nochmal zu dem zurück, was du eingangs sagtest in Organisationen. Man würde ja jetzt auch wieder denken, es ist nur Trump selbst, aber er hat ja mutmaßlich ein gigantisches Team dahinter, die irgendwie da auch entsprechend das Ganze flankieren.
Ja, was halt bei Trump neu ist, was es noch nie gab, ist halt, dass er seinen eigenen Leuten in der Administration ganz, ganz wenig vertraut und dass Loyalität wichtiger ist als Kompetenz. Und das ist neu. Mhm. Also er vertraute seinem Witkoff, seinem Freund aus Immobilientagen, die waren ja seit was weiß ich, 70 Jahren oder so kennen die sich. Er vertraut seinem Schwiegersohn Kushner, der die ganzen Verhandlungen im Nahen Osten da steuert. Das sind ja Leute, die kommen nicht aus der Diplomatie, die haben keine Ausbildung, die haben kein Netzwerk, die haben überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich. Aber er glaubt den beiden vor allem sehr viel, weil die loyal waren die ganze Zeit. Und Loyalität für Trump wichtiger ist als Kompetenz. Und dadurch sehen wir natürlich viele Vorteile, also dass Verhandlungen einfach anders geführt werden als bisher. Sehen auch viele Nachteile, dass natürlich auch zur Diplomatie viel Handwerkliches dazugehört. Also zum Beispiel das Schreiben von einem Friedensvertrag. Da musst du schon was wissen. Also das musst du schon mal gemacht haben. Das kann ja den Witkoff dann wieder nicht.
Okay, du bist ja, sagen wir mal, auch in regierungsnahen Kreisen unterwegs. Ihr unterscheidet, glaube ich, da auch nochmal Tier 1, Tier 2, glaube ich. Vielleicht magst du da kurz mal was zu sagen, weil das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass ihr teilweise näher rankommt als jetzt Regierungsabgeordnete oder Abgesandte. Ganz genau. Und wie da das Spielfeld ist.
Genau. Ja. Also es gibt die zwei Begriffe eben, Tier 1 und also Track 1 und Track 2.
Oder Track.
Also ganz, ganz stark vereinfacht das Beispiel. Die Schweizer Regierung hat die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft. Das heißt, ein Diplomat der Schweiz, also ein offizieller Vertreter der Regierung der Schweiz, darf nicht mit Hisbollah reden. Darf er nicht. Ja? Wir sind Track 2. Wir sind ein Institut, eine Organisation, die nicht für die Regierung arbeiten und wir deshalb weniger Restriktionen haben. Ich darf mit Hisbollah reden. Und ich kann aus diesen Gesprächen dann einen Lösungsvorschlag für die Regierung formulieren.
Ah, okay. Das macht das also du bist unter Umständen, oder nicht nur unter Umständen, bist tatsächlich näher dran.
Viel näher dran, viel, viel näher dran. Weil ich natürlich jetzt, ich war eben letzte Woche im Libanon, wenn ich dann mit diesen Leuten spreche, dann ich natürlich ein anderes Bild bekomme, wenn man direkt vor Ort ist, mit den Leuten natürlich dann sehr viel intensiver arbeitet. Um dann zu sagen, okay, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, die zu einer Lösung führen könnte. Und diesen Vorschlag übergebe ich der Regierung. Und dann machen die ihre Kreise und dann sagen sie, nee, ist uns zu heikel. Oder ja, lass uns mal probieren. Oder vielleicht über Amerika oder Israel oder was auch immer das Ganze dann einphasen. Aber ja, wir merken, dass Track 2, also unsere Arbeit, in vielen Bereichen wichtiger wird, weil es einfach im Track 1 wahnsinnig viele Restriktionen gibt.
Und was kickt dich daran besonders, dass du unmittelbar Zugang hast zu den höchst komplikativen Verhandlungsführern oder dass du wahnsinnig wirksam auch sein kannst mit Lösungen, die du erarbeitest? Die sind ja vielleicht auch manchmal sehr kreativ oder sehr out of the box.
Ja, es ist schon beides. Also das eine ist natürlich dieser Kick, Also echt dabei zu sein und es nicht aus den Nachrichten zu hören, sondern vor Ort dabei zu sein und sehen, wie, also was wirklich passiert. Und das Zweite ist natürlich auch etwas zu formen, zu bestimmen, was einfach wirklich, sage ich mal, wirklich zu einer besseren Welt dann auch beiträgt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mit einer Gewerkschaft eine gute Lösung hinkriegen, um so wenig Arbeitsplätze wie möglich abzubauen und die abgebaut werden, so sozialverträglich wie möglich, dann ist das schon etwas, was auch sehr gut tut. Ja, im Sinne von, hätten die sich jetzt ohne uns da zerstritten, dann wäre ein sehr viel schlechteres Ergebnis für alle Parteien rausgekommen.
Mhm. Kannst du vielleicht mal, weil wir jetzt gerade schon so an der Stelle sind, von wirklich mitten im Geschehen sein, vielleicht irgendeinen Fall mal schildern, ob jetzt anonymisiert oder nicht, wo du sagst, da habe ich wirklich quasi in Minuten oder von mir aus wenigen Stunden die Wirksamkeit meiner Verhandlungsführung gespürt. War das vielleicht sowas wie, keine Ahnung, eine Geiselnahme? Oder ich glaube, du warst ja auch in Lützerath, warst du ja auch.
Genau, Lützerath war sicher ein Element, was sehr erfolgreich war und was, ich sage es mal da, bei aller Bescheidenheit, was ohne unser System der Verhandlung wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätte. Weil, also vielleicht erinnern sich manche noch daran, da waren ja zwei Aktivisten, haben sich in den Tunnel verschanzt, um den weiteren Abbau von Kohle zu verhindern. Und dann bin ich gerufen worden und mit der Bitte, die beiden rauszuverhandeln.
Und das ging vielleicht, das soll man nochmal, weil ich glaube, manche haben es auch nicht mehr so auf dem Schirm, diese Belagerung und die Aktion, der Aktivismus ging ja Monate, Jahre. Also ja. Das war ja wirklich sehr verhärtet. Und das kulminierte dann ja in der Situation, dass noch zwei Aktivisten im Tunnel waren. Und dann kamst du ins Spiel.
Genau, es war dieser eine Samstag und dann Sonntag, wo das Gelände geräumt worden ist von der Polizei. Und es waren wirklich alle Menschen weg von dieser Fläche. Nur noch zwei Aktivisten hatten Tunnel gegraben über die letzten Jahre, weil es war ja schon lange besetztes Gebiet. Ein Tunnelsystem, man hat nicht gewusst, wo die sind. Und die beiden haben sich da verbarrikadiert und haben auch gesagt, wenn die Polizei einschreitet oder versucht, die rauszuholen, dann werden sie sich da unten festschnallen und nie mehr rauskommen, dann werden sie da unten sterben. Und das kann man googeln, wenn ihr eingibt auf Google zum Beispiel Lützerath, Pinky und Brain. Dann seht ihr die Videos, die sie selbst gepostet hatten. Ja, mein Job war, da hinzufliegen und die beiden Typen da eben rauszuverhandeln. Und der normale Ansatz wäre ja zu sagen, kommt raus. Ja? Seid doch vernünftig.
Das ist echt gut. Genau, es bringt doch nichts.
Das bringt doch nichts, überlegt doch mal. Ja? kommt doch endlich raus. Und das machen wir ja nicht. Also wir sind ja nicht moralisch und nicht ideologisch. Sondern mein Zugang war halt zu sagen, okay, es ist eure Entscheidung, ob ihr bleibt oder nicht bleibt. Ja, aber hier sind die Optionen. Hier sind die Optionen. Und ich habe mit dem CEO von RWE gesprochen, ich habe mit dem Polizeipräsidenten gesprochen. Hier sind die Möglichkeiten, über die wir reden können. Und habe nie gesagt, kommt raus. Habe immer gesagt, es ist eure Entscheidung. Mein Job ist, euch nicht zu überzeugen. Mein Job ist, mit euch Optionen durchzugehen und für alle Seiten die beste Lösung zu finden. Und dann waren sie am nächsten Tag mittags raus.
Wahnsinn. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also du hast ja vielleicht, auch musst du jetzt gar nicht hier teilen, politisch auch trotzdem eine Haltung. Wie schaffst du es, die quasi abzuspalten ein Stück weit? Weil das, glaube ich, ist ja total wichtig, dass du deinen eigenen politischen Standpunkt in so einer Situation mal kurz in die Sommerpause schickst, oder?
Ja, ist schwer. Also klar ist schwer, weil politisch gesehen bin ich totaler Gegner von Kohlekraftwerken. Also ich finde es einfach sowas von falsch, Kohleenergie zu fördern. Hm. Also wieso sollte ich ein Elektroauto fahren, wo der Strom von einem Kohlekraftwerk kommt? Also das macht ja so gar keinen Sinn. Weil meine Tochter ist politisch sehr interessiert und sehr engagiert und die hat schon gesagt, Papi, wie kannst du da hinfahren und RWE helfen, so ein Kohlekraftdingens Energieunternehmen? Und bei mir ist halt so, sobald ich in die Verhandlung einsteige, habe ich keine eigene Meinung mehr, sondern ich habe einen Auftrag, ich habe ein Mandat zur Verhandlung, Lizenz, in der ich mich bewegen darf. Und die hole ich mir immer vor der Verhandlung. Immer vorher. Also ich habe mit dem CEO von RWE gesagt, was darf ich verhandeln? Wo sind meine Bereiche, die ich ansprechen darf? habe mit dem Polizeipräsidenten gesprochen und gesagt, gib mir ein Mandat, was darf ich zusichern, was darf ich nicht zusichern. Ja. Und da hole ich mir intern natürlich, und das ist die interne Verhandlung, ich hole mir einen so einen großen Spielraum wie irgendwie möglich.
Wie möglich. Ja. Mhm.
Und zum Polizeipräsidenten habe ich dann auch gesagt, also darf ich das auch noch machen? Ja, das auch noch. Und je größer mein Spielraum, desto natürlich auch der größere Spielraum dann in der Verhandlung mit den beiden Aktivisten. Und also zu deiner Frage, sobald ich die Verhandlung beginne, hat der Privatmensch Matthias nichts mehr zu sagen. Ich habe dann keine politische Meinung mehr, sondern dann bin ich einfach Verhandlungsprofi und verhandle innerhalb des Rahmens, den ich vorgegeben habe.
Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir mal gucken, wie können wir denn so Verhandlungen konkret gestalten? Also ich weiß, ihr arbeitet da auch durchaus mit so Phasen, die du beschreibst, dass du sagst, die kann man einfach, und da ist es, glaube ich, fast egal, ist es jetzt ein Herr Trump, mit dem ich verhandle, oder ist es einfach, ich will mehr Gehalt haben, sondern einfach bestimmte Verhandlungsphasen, die ich durchlaufe. Vielleicht fangen wir damit mal an, oder?
Ja, also es gibt bestimmte Phasen, die sind ganz, ganz stark vereinfacht und ganz stark fokussiert. Phase Nummer 1 ist die Vorbereitung der Verhandlungen. Was muss ich machen? Ich brauche diese Lizenz, dieses Mandat für die Verhandlung. Ich muss klar sein, wo will ich hin und wo höre ich auf. Also Verhandlungssprache heißt das Maximumziel. Was wäre super? Also bei einer Gehaltsverhandlung oder gegen Gewerkschaften oder egal was. Was wäre super? Und was wäre wirklich das Minimum, was ich brauche, damit die Verhandlung für mich überhaupt Sinn macht? Dabei gibt es wieder zwei große Fehler. Bei schwierigen Verhandlungen ist das Maximumziel immer zu klein, weil ich mit mir selbst verhandle. Also ich stelle mir vor, wie schwierig das wird und überlege mir irgendwelche Szenarien, die auf mich eintreffen könnten. Und dadurch limitiere ich mich selbst enorm. Also das heißt, für alle, die jetzt zuhören, bitte nicht mit sich selbst verhandeln. Nicht mit sich selbst dieses Grübeln, ja, ist ganz gefährlich. Sondern überlegen, wo will ich hin, was wäre richtig gut, Maximumziel. Zweiter große Fehler, das Minimumziel wird nicht verschriftlicht. Sondern ich sage es mal, ich möchte 10% mehr Gehalt und dann schaue ich mal, was geht.
Das wäre doch wieder so ein bisschen Salamitaktik, ja, genau, oder? Ja. Ich fange mal an und dann mal gucken.
Dann schauen wir,
das ist keine gute Idee. Nee.
Da muss man sagen, okay, wenn ich nicht mindestens, sage ich mal, 5% Gehaltserhöhung bekomme, dann kündige ich. Dann suche ich mir was anderes. Ja? Aber, und diese 5% muss ich aufschreiben, die muss ich verschriftlichen. Ja? Sonst sind sie weg.
Also nicht das Minimum. Aber Moment mal, wären wir da nicht im Bereich schon fast wieder so ein bisschen Erpressung, Drohung? Weil das habe ich ja auch gehört bei dir. Drohung ist ja eigentlich so ein bisschen Bankrotterklärung, oder? Ja,
drohen tun wir nicht. Ich bin noch in der Vorbereitung. Nee. Ich bin noch in der Vorbereitung. Ah, also okay. Das ist nur für mich.
Okay.
Ich schreibe es auf.
Für mich? Ja. Ah, okay. Also, gut, dass wir das gesagt haben.
Ja. Für mich. Sagen tue ich es nicht. Nee. Also ich schreibe auf, 10 wäre super, 5 wäre mein Minimum. So. Das zweite, okay. Also jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt gehe ich rein in die Verhandlung, Opening. Und aus unserer Sicht ist es immer die beste Möglichkeit, mit einer hohen Forderung einzusteigen. Also, der beste Einstieg wäre halt, mit mehreren Forderungen einzusteigen, nicht nur mit einer, sondern dass man sagt, okay, ich würde gerne mit dir, Julie, das nächste Jahr besprechen, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, möchte gerne ein größeres Team leiten und dazu hätte ich mir vorgestellt, eine Gehaltserhöhung von 14%. Weiterbildungsbudget von 10.000 und Mentoringprogramm. Also ich habe immer mehrere Elemente, die ich verknüpfe, damit ich spielen kann. Weil wenn ich nur reingehe und sage 10 und du sagst nö, ist die Verhandlung vorbei. Ja.
Gut. Ja. Ja. Ja, nee, das ist total smart zu sagen, ich habe dann so, und dann kommt man nämlich auch in den Bereich der Gestaltung, oder?
Ja, genau, und dann kannst du gestalten und dann kannst du sagen, okay, du, also gehaltsmäßig ist gerade schwierig, weil Unternehmen geht es gerade nicht so gut, dann kann ich sagen, okay, dann lass es uns staffeln. Dann lass es uns staffeln. Sagen wir mal einfach mal, nach 3 Monaten gibt es 3% und dann noch weiter nochmal. Und abhängig vom Erfolg meiner Abteilung können wir, also ich habe so viele Möglichkeiten zu spielen, wenn ich das Spielen zulasse und nicht in dieses Take it or leave it reinkomme.
Was ist mit der inneren Haltung? Weil ich kann ja jetzt da reingehen, kann sagen, mit der Haltung, mal gucken, was geht, ich will eine Gehaltsverhandlung. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ich bin Zulieferer, ich weiß, dieses Beispiel bringst du auch öfter in der Automobilindustrie, und habe jetzt mit einem großen OEM, mit Audi oder BMW oder wem auch immer zu verhandeln, da bin ich ja, was will ich? Ich bin ja schon in so einer devoten Haltung. Wie schlau ist das, beziehungsweise was wäre eine gute Einstellung, da reinzugehen?
Ja, also die gute Einstellung ist zu sagen, okay, ja, ich brauche den und der braucht mich auch. Und das ist es, mehr brauchst du nicht. Weil wenn du anfängst, diese Ratespiele, bin ich in einer mächtigen Position, bin ich kleiner, bin ich größer, das bringt dich ja in eine total falsche, ja, wie sagt man, eine Wahrnehmung, eine falsche Annahme der Position. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, diese ganzen blöden Ratespiele einfach sein zu lassen und sagen, okay, sage ich mal BMW, ich brauche BMW, aber die brauchen mich auch. Also here we go. Und dann nicht ständig dieses, wer ist mächtiger und das alles. Aus meiner Sicht, das ist Zeitverschwendung.
Okay, das heißt, weil sonst bin ich ja, wie du sagst, in der im Verhandlungsgespräch mit meinen eigenen Annahmen, führe ich Konferenz mit mir selbst und das ist ja mehr oder weniger Mindfuck.
Ja, aber du kommst ja immer drauf. Also, ich sag's mal, wenn du mit dir selbst verhandelst, dann sagst du, okay, 10% wäre gut für Gehaltsverhandlung. Und dann denkst du, ah, mein Chef war letzte Woche schon so schlecht gelaunt und dann gab's auch Entlastungen jetzt und ist eh schwierig und 5% wären auch ganz gut. Und wenn du richtig gut bist mit dir, dann kommst du drauf, dass die Verhandlung überhaupt keinen Sinn macht. Und dann überzeugst du dich selbst, dass es keinen Sinn macht, diese Gehaltsverhandlung zu führen. Und dann bist du sowas von zufrieden mit dir, dass du es geschafft hast, dich selbst zu überzeugen, dass die Verhandlung dann doch keinen Sinn macht. Und wie wir alle wissen, irgendwann kommt es dann doch wieder, dieses Gefühl, ich hätte doch noch mehr fragen sollen. Und dann explodiert es immer zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt.
Zeitpunkt immer. Immer. Konflikt sucht sich seinen Weg genau wie Wasser. Ganz genau. Meistens dann, wenn es nicht passt, ja, samstags nachmittags.
Genau. Ja, ja, genau. Immer dann, wenn es nicht passt, kommt der Konflikt dann plötzlich wieder herum.
Gut, also jetzt haben wir die Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt gehen wir rein. Was wären so nächste Phasen dann?
Genau, also Vorbereitung, die zweite Phase wäre der Einstieg, hohe Forderung, kombiniert mit anderen Elementen. Also 14%, ich hätte gerne ein Mentoring-Programm und noch eine Ausbildungskomponente dazu. So. Jetzt sagst du, nö.
So. Doof.
Genau. Und jetzt darf ich mich nicht festlegen. Jetzt darf ich nicht sagen, okay, dann halt nicht. Ja. Sondern dann muss ich dabei bleiben. Also ich muss sagen, okay, vielen Dank, dass du da ganz offen bist. Können wir denn die 14%, sage ich mal, eben über ein ganzes Jahr verteilen? Also ich gehe immer weiter. Ich bleibe immer im Konjunktiv. Ich lege mich nicht fest. Ich sage nie ja, ich sage nie nein, ich sage nie aber.
Warum nicht festlegen? Warum nicht festlegen?
Ja, aber dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Und verhandeln heißt ja bewegen, handeln. Ja? Sondern ich sage immer, okay, also bei uns, wenn du meine Podcast oder meine Bücher kennst, ja, wir haben das Zauberwort schwierig, was ja so oft vorkommt bei uns. Also du kommst mit einer Forderung und dann sage ich eben nicht, ja, das geht, oder ich sage auch nicht, nein, das geht nicht, sondern ich sage, puh, schwierig.
Schwierig. Schwierig. Und dann, was mache ich dann? Also was sind so gute, vielleicht so ein kleiner Verhandlungshack, dass es jetzt auch richtig schön zum Mitnehmen ist? Was kann man tun in so einer Situation, um seinen Verhandlungspartner auch mal ein bisschen zappeln zu lassen?
Wenn man konfrontiert wird mit einer hohen Forderung, also da kann irrational sein, schwachsinnig sein, was auch immer, irgendeine Forderung, ob das meine Tochter ist, die das neue iPhone haben möchte oder Mitarbeiter, der 10% mehr möchte oder Trump, der sagt, ich will Grönland. Die größte Gefahr ist, dass ich sage, nein, das geht nicht. Weil dann habe ich alle Türen zugeschlagen. Genauso gefährlich zu sagen, ja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Okay, das wäre Stupidness in Kilo. Ja, ich verstehe. Du
machst die Tür auf für Zugeständnisse. Am besten ist, und ganz gefährlich ist aber du musst doch verstehen, das geht nicht. Oder noch gefährlicher, also die absolute Todsünde ist zu fragen, warum.
Warum? Ja, ist eine doofe Frage.
Das ist ganz schlimm.
Warum?
Warum? Also du kommst und sagst, willst 10% mehr? Und dann frage ich, ja, warum? Und dann kommen wir in die Argumentation.
Dann kommst du, genau. Genau. Wenn mir, und was mache ich, wenn mir die Frage gestellt wird? Ich bin Zulieferer und sage, wir haben jetzt Preisaufschlag und vielleicht verweise ich, weiß gar nicht, ob das so schlau wäre, auf gestiegene Energiekosten. Darf ich auch schon nicht. Okay, was sage ich denn? 10%, bumm.
Also alles, was berechenbar ist, kann ich ja auch berechnen. Also wenn du als Lieferant zu mir kommst, also ich bin das BMW, Lieferant kommt und sagt 10% mehr, weil Energiekosten gestiegen sind. Dann sagt der Einkauf natürlich zu dir, ist dein Problem. Das hast du, das hättest du, dann kaufst du besser ein, das heißt, du hättest vorher mit Risikomanagement abmildern können, du hättest Risiko hedgen können.
Also
ist dein Thema, nicht meins. Also deshalb, du brauchst immer eine übergeordnete Leitlinie, die nicht berechenbar ist. Also zum Beispiel, wenn wir, sag ich mal, einen Lieferanten unterstützen, dann kommen wir immer mit einer Storyline, der wir sagen, okay, bei uns gibt es einen Vorstandsbeschluss, der heißt, wir haben Nachhaltigkeit zum Beispiel, ist ganz wichtig bei uns, und Klimareduzierung. Und deshalb haben wir bei uns ein Programm, um alle Produkte nachhaltiger zu machen. Deshalb bräuchten wir 10%. So, also das heißt, ich begründe nicht mit Sachen, die du auch berechnen kannst, sondern ich sage, dass wir eine unternehmensweite Entscheidung haben, die ich umsetzen muss. Ja. Das kannst du glauben oder nicht, aber zumindest sind die 10% auf dem Tisch.
Ja, und es finde ich auch gut, dass du es nochmal sagst mit dem, was die Gegenseite berechnen kann. Wenn ich dann mit diesen Argumenten komme, dann implizit tue ich auch so, als wäre der zu doof, selbst zu rechnen. Das hat er vielleicht selbst mitbekommen, dass wir Inflation haben, etc.
Genau. Und sofort emotional. Und wenn er Trump sagt, ich will Grönland, dann nicht zu sagen, nein, du spinnst, und auch nicht zu sagen, ja, lachen, sondern dann hätte man sagen müssen, schwierig.
Und in der Situation selbst, ich habe irgendwo auch mal von dir gehört, dass es dann ganz gut ist, auch einfach mal was auf dem Blatt Papier zu schreiben.
Notieren ist super. Also, ja, wirklich, ich mache das ständig. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich brauche A, B und C, dann sage ich, okay, und schreibe es einfach mal auf. Ohne Kommentar, ohne Festlegung. Und dann erzeugst du diese Spannung, die du brauchst. Ja, also.
Was sende ich für ein Symbol, was für ein Signal sende ich damit?
Ich höre dir
das zu. Sind ja mehrere, also wahrscheinlich.
Ich bin respektvoll, ich höre dazu. Ich bin sogar so respektvoll, dass ich es mir aufschreibe. Ja, ein klares Signal, du bist mir wichtig. Sende aber auch das Signal, das wird schwierig.
Das macht wow, also schon, ich glaube jetzt, die Hörerinnen und Hörer werden begeistert sein. Mir fallen jetzt, ich habe dann auch, weiß nicht, ob du das auch kennst, du machst ja auch viele Podcasts, ich habe jetzt so ein paar Menschen vor Augen, die das hören und die sagen, warum weiß ich das erst jetzt?
Das wundert mich auch, ja, dass viele Leute so wenig vorbereitet sind auf diese Verhandlungen und eben zu schnell, viel zu emotional, viel zu schnell sie festlegen. Ja. Und also am besten ist einfach so sagen, schwierig. Und dann muss ich auch die nächsten Sekunden aushalten.
Das ist wahrscheinlich schwierig, oder?
Also schwierig sagen oder Notizen machen und nichts sagen. Einfach mal diesen Konflikt aushalten.
Oh, das ist
weil wenn du jetzt
out of comfort zone.
Ja, wenn du jetzt weitersprichst, hast du verloren. Ja? Also wenn du sagst, schwierig, weil so und so, ja, dann hast du natürlich überhaupt nicht gewonnen. Ja? Also deshalb, man sagt schwierig, man kann Notizen machen, man kann sagen, interessant, und dann einfach mal aushalten, Konflikte aushalten lernen.
Jetzt stelle ich gerade vor, Matthias, wie machst du das denn in deiner Familie? Also wer traut sich denn mit dir zu verhandeln? Oder kennen die alle Tricks? Sind denn da Profi gegen Profi?
Das sind keine Tricks, das sind Taktiken. Ja.
Taktiken, Entschuldigung.
Ja. Gut. Nee, es ist schon, also ich habe ja 4 Kinder, alle erwachsen. Das ist schon erstaunlich, wie gut die sind und wie gut die auch verhandeln können, durch natürlich das Zuschauen. Und also wenn meine Tochter, sagen wir, wenn die gekommen und gesagt, will das neue iPhone, dann habe ich nie gesagt nein. Ich habe nie gesagt ja. Ich habe auch nie gesagt, aber du hast doch ein Telefon. Sondern gesagt, okay, schwierig, puh. Wie wäre es Sonntag 10 bis 11 Uhr? Kannst du dich vorbereiten? Ich kann mich vorbereiten. Das ist eine Forderung. Also Also lass uns am Sonntag von 10 bis 11 drüber sprechen. Das ist eine Forderung. Ja? Mhm. Und das meine ich damit. Man muss Forderungen einbringen und nicht Argumente. Mhm. Und dadurch kommt die Verhandlung wieder in Schwung.
Und gleichzeitig kooperationsfähig sein. Also das ist, ich sag mal so, die ganze Nostalgie und die ganze Rührseligkeit von Vertrauen und so haben wir verstanden. An der Stelle kein guter Ratgeber. Kooperationsfähig muss aber schon sein, weil sonst wird's ja auch nichts.
Genau, und jetzt sind wieder die zwei großen Fragen. Wie kooperativ darf ich sein? Gibt ja die zwei großen Fehler eben. Ich bin zu schnell kooperativ. Ja, okay, dann machen wir das. Mhm. Oder ich bin zu lange unkooperativ. Und da gibt es einfach den Grundsatz der Reziprozität, also dieses gegenseitige Verhandeln. Wenn du dich bewegst, bewege ich mich auch. Wenn ich mich bewege, zwinge ich dich zu einer Bewegung. Ja? Mhm. Das muss wechselseitig sein, im Einklang. Und deshalb eben zur Frage der Kooperation immer reziprok verhandeln. Mhm. Ja?
Tit for tat.
Genau. Mhm. Immer, okay. Ja, wir sind immer beidseitig unterwegs. Ja? Nicht zu schnell, nicht zu langsam.
Gibt es unterschiedliche Typen in Verhandlungen? Also gibt es so welche, die Risikobereich, also machst du so Typologien auf?
Nee. Das Einzige, was mich interessiert, ist in der Verhandlung dann, wenn es total eskaliert, wenn es total stressig wird, sind die Leute dann eher jemand, die sogenannten Fluchttypen, also die weggehen, die den weghaben wollen, den Konflikt, viel zu schnell nachgeben, viel zu schnell Konzessionen machen, viel zu schnell Kompromisse anbieten. Also die wollen dann nur noch weg.
Ja,
weg
so ein Soft-Target, ja.
Ja. Mhm. Und dann gibt es die Angriffstypen, so die Rechthaber. So, das müssen wir ein Exempel statuieren und das lassen wir uns nicht bieten. Mhm. Und dann geht es ums Prinzip. Und da gucke ich immer drauf. Also wie kann ich die beiden Extreme dann einfangen? Mhm. Aber ansonsten, ich mache keine Typologie.
Nee, das Einzige, was ich auch nochmal gehört habe von dir, ist so, es gibt sowas wie Spieler auch in der Verhandlung. Genau. Was ist das?
Und genau.
Was
wäre also, da so? Genau, es gibt ja Leute, die, passt zum vorherigen Punkt, es gibt einfach viele Leute, die sind wahnsinnig rational, auch ideologisch rational. Also das musst du doch verstehen.
Ja? Also wir Deutschen sind wahrscheinlich eher so die Rationalisten, oder?
Genau. Also die glauben halt an Ursache und Wirkung. Also ich habe im letzten Jahr gut gearbeitet, deshalb möchte ich mehr Geld für nächstes Jahr.
Genau so.
Weil die Energiepreise sich erhöht haben, brauche ich höhere Verkaufspreise. Also Ursache, Wirkung. Sehr rational. Und diese Leute sind wahnsinnig schlecht in Verhandlungen, weil sie...
Stimmt. Die haben doch
ja, weil sie natürlich immer alles auf Ratio dann reduzieren. Und Verhandlung ist sehr viel mehr als Vernunft und Rationalität. Und das sind dann diese Rechthaber, weißt du? Also die dann so, aber du musst doch verstehen. Und alle anderen verstehen es doch auch. Und das ist doch offensichtlich, schau doch mal, wir haben es doch schwarz auf weiß. Ja? Alle anderen verstehen es auch, nur du nicht. Also es ist wahnsinnig gefährlich eben. Und dann gibt es eben die Spieler, die Lust haben auf diesen Konflikt. So, die einfach sagen, ich kaufe Grönland, um dann zu spielen. Und also ich bin mir sicher, Trump hat sich totgelacht über die blöden Europäer. wie naiv und wie doof wir da reagiert haben. Ja. Also der Spieler will spielen. Und jetzt kommt ein großer Unterschied. Der Spieler hat kein Problem zu verlieren. Weil er weiß, es gehört zum Spiel.
Der Rationale, das ist auch noch so ein Punkt.
Der Rationale kommt.
Genau. Ja. Muss bei einer Verhandlung, müssen immer beide gewinnen eigentlich? Das ist schon fast philosophisch die Frage.
Ja, es müssen beide das Gefühl haben, zu gewinnen. Das hat mit Ratio wieder gar nichts zu tun. Mhm. Und wenn ich halt sehr hoch einsteige, also wenn ich jetzt mit dir verhandle und sehr hoch einsteige und dann auch sehr viel nachgebe, dann hast du nachher das Gefühl, du hast viel rausgeholt. Hast aber nicht wirklich viel rausgeholt, sondern nur gefühlt viel rausgeholt, weil ich eben so hoch eingestiegen bin. Dann hast du mich von 14 auf 5 runterverhandelt.
Ja? Und du hast trotzdem deine 5 hast auch gewonnen.
Ganz genau.
Genau. Okay, gut. Müssen wir noch irgendwas phasenmäßig abrunden, damit wir nicht hier durcheinander kommen? Wir haben also die Vorbereitung, wir haben dann das, wie nannte sich das nächste?
Also den Einstieg mit Forderungen auf den Tisch. Dann kommt dieses Reziproke, also dieses Hin und Her, dieses... gegenseitig annähern, kooperativ sein. Und am Ende ist dann eben die Frage, Einigung oder Nicht-Einigung. Ich einige mich dann, wenn ich mein Ziel erreicht habe, also mein Ziel zwischen Maximum und Minimumziel, wenn ich da drin bin, einige ich mich. Mhm. Wie einige ich mich? Indem ich mich nicht freue.
Ich merke schon, okay, bei mir und Verhandlung, das wird nicht so. Ja. Mein Gesicht ist so offen.
Ja. Und ich freue mich nicht. Ich spreche auch nicht vom Win-Win.
Warum nicht? Das ist doch so schön. Das ist doch das Harvard-Modell. Das wollen doch alle Win-Win. Nee,
du willst doch nicht, dass ich gewinne.
Ach so.
Du willst doch, dass du gewinnst.
Stimmt.
Also ich spreche nie von meinem Win. Also ich grinse nicht. Ich habe kein Siegerlächeln. Ich spreche auch nicht vom Win-Win. Ich spreche nur von deinem Win. Ich sag, Julia, also gegen dich möchte ich nicht noch mehr verhandeln. Das ist ja Wahnsinn, wie schwierig das ist mit dir. Also so eine harte, das war echt, bin echt fertig, ich muss erst mal erholen. Ja? Aber ich lobe die Gegenseite für die Verhandlungsführung.
Boah, also was für ein Seminar, ja. Matthias. So, und jetzt kriegen wir das nicht hin, es eskaliert. Das wäre ja so sozusagen die Endstufe und
genau,
dann.
Genau.
Und
das zweite ist, ich einige mich nicht. Also sogenannte we agree to disagree. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mich eben nicht einige. So, wenn ich mich nicht einige, dann ist das keine Niederlage. Ganz wichtig. Das heißt, ich darf nicht sagen, ich habe es nicht geschafft, sondern ich einige mich, eben aus der Verhandlung auszusteigen. Walk away, wie es so schön heißt. Mhm. Ich walk away, ich gehe raus aus der Verhandlung. Wenn ich rausgehe, dann auch wieder das ganz Gleiche. Ich freue mich nicht, ich spreche nicht vom Win-Win, sondern ich spreche, dass wir beide versucht haben, hier eine Lösung zu finden. Ja, das ist dann aber auch. Ja. Und dann gehe ich raus aus der Verhandlung.
Weil, wenn ich so, ich sage jetzt mal flapsig oder vulgär, wenn ich so eine Leck-Arsch-Haltung quasi an den Tag lege, dann ist ja die Tür für immer zu. Wenn ich aber mit so einer Walk-Away-Power rausgehe, gibt es dann nochmal wieder einen Anschluss? Also erlebst du das?
Also wir empfehlen ja die drei Türen. Also ich sage zum Beispiel zu dir, Juli, du vielen Dank, was ich sehr schätze, dass wir beide versucht haben, hier eine Lösung zu finden. Mhm. Was ich unheimlich wichtig fand, dass wir auch ganz kritische Punkte offen angesprochen haben. Ich fand es wichtig, dass wir uns da wirklich intensives mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Aus meiner Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich einfach keine Möglichkeit, dass wir uns auf den Themen hier einigen. Nochmal vielen Dank. Mhm. So, was du jetzt gesehen hast, ich habe drei Türen geöffnet. Ich habe gesagt, aus meiner Sicht, zum jetzigen Zeitpunkt, die Themen, die wir besprochen haben. Und jetzt habe ich drei Türen, die immer offen sind. Das kann ich die nächste Woche anrufen, kann sagen, Julia, ich habe dir gesagt, aus meiner Sicht ist nicht möglich, aber meine Kollegin Amira, die hat die neue Idee. Oder ich kann dir sagen, letzte Woche am Mittwoch habe ich gesagt, das geht nicht. Heute, Montag früh, habe ich eine neue Information bekommen, die ich dir gerne geben möchte. Oder ich kann sagen, am Mittwoch haben wir uns nicht einigen können bei Punkt A, B und C. Wie wär's denn mit D? Also ich komme mit einer neuen Forderung. Deshalb Walk Away ist nicht das Ende. Es ist einfach, dass ich jetzt mich nicht einigen möchte, weil die Nicht-Einigung für mich besser ist als die Einigung.
Okay, mache ich aus der Tür eine Drehtür unter Umständen.
Genau, komm wieder rein.
Hast du so Prinzipien, die man drunter legen kann, wenn wir so zum Ende nochmal hier den Sack der Prozessordnung ein bisschen zumachen wollen? Also, dass du sagst, das sind für mich so ganz grundlegende. Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel erfahren. Ehrlicherweise ein Seminar für die Ohren mal wieder. Ja. Also, wo du sagst, das sind für mich Prinzipien guter Verhandlungsführung.
Ja, nehmt euch nicht so wichtig. Das steht über allem. Nehmt euch nicht so wichtig. Glaubt nicht, dass ihr recht habt. Empfindet euch nicht als moralisch überlegen. Euer Job ist ganz einfach beschrieben, ist nur diesen Konflikt zu lösen. Und geht nicht in die Rechthaberei, geht nicht in dieses mit sich selbst verhandeln, lasst diese ganzen Quatsch weg mit, ich muss den überzeugen und ich brauche Argumente und alles Quatsch. Es ist ein Konflikt, sprecht ihn an, weil wenn ihr ihn nicht ansprecht, kommt er zurück und zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, sprecht ihn an und verhandelt ihn. Und es macht auch richtig Spaß und es richtig, kann richtig schön sein. Aber nehmt euch nicht so wichtig dabei. Es ist nur eine Verhandlung, es ist nur ein Konflikt, es ist diese Rechthaberei, dieses Moralische, das macht die Verhandlung kaputt.
sagt Matthias Schranner, der Top-Verhandlungsexperte. Spätestens seit heute weiß ich ganz genau, warum du das bist. Ich hätte noch 5 Millionen Fragen an dich und ich lade dich einfach nochmal ein, weil das war echt ein Mega-Gespräch. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine klugen Gedanken und wünsche dir alles Gute. Du bist auf dem Weg nach München, oder? Zur Sicherheitskonferenz?
Ganz genau, genau. Es ist ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Kommen viele wichtige Leute natürlich, viele Leute auch aus unserem Netzwerk. Wir haben selbst ein Event am Samstag, wo wir mit Experten darüber sprechen, über den Weg von einem Waffenstillstand zu einer Friedensverhandlung. Also am Beispiel Gaza haben wir Leute eingeladen, Expertinnen und Experten aus der Region, von den Vereinten Nationen auch, von wichtigen Organisationen, die auch mit beteiligt sind mit uns. Und wir diskutieren darüber, wie kommt man jetzt von diesem Waffenstillstand zu einer Friedensverhandlung. Das ist eine extrem schwierige Phase gerade. Ja, weil wenn jetzt nichts Positives passiert, geht es wieder zurück in den Krieg. Und das diskutieren wir, wer Lust hat. Wir werden dann am Samstagabend, am Sonntag, Montag, werden wir dazu berichten, was rausgekommen ist bei dieser Diskussion. Wer Lust hat, einfach mir auf LinkedIn folgen bitte. Einfach auf LinkedIn eingeben, Matthias Schranner, und mir folgen. Und dann gibt es Sonntag, Montag gibt es dann die ersten Erkenntnisse zu, wie kann man aus diesem Gaza-Konflikt eine friedliche Lösung dann schaffen.
Super. Ganz, ganz toll. Ich danke dir ganz herzlich, Matthias. Das war echt ein Seminar für die Ohren. Und jetzt aber einen schönen Tag für dich. Okay. Und gute Verhandlungserfolge.
Du, vielen Dank für das Interview. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, dann cool. Gerne nochmal. Machen wir eine Fortsetzung.
Ja, das machen wir.
Okay, danke dir. Danke.
Boah, schwierig. Ich habe mir gerade was aufgeschrieben. Ihr auch? Also, diese Folge hat mich weggehauen. Wahnsinn. Also ich war schon sehr, sehr, sehr optimistisch und sehr erwartungsfroh, dass das eine tolle Folge wird. Aber das hat alles weggekegelt. Ich glaube, ich war lange nicht mehr so begeistert. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, als ob mir die anderen Folgen und meine anderen Gesprächspartner nicht genauso ans Herz gewachsen wären. Das wisst ihr genau, das ist so nicht. Aber mit einem Kommunikationsprofi in dieser Liga sich auszutauschen, das ist wirklich Next Level. Er kriegt zu Recht den Bepper bzw. die Folge Essentials, weil ich glaube, jeder von uns, der nur annähernd in die Situation kommt, mal zu verhandeln, Klammer auf, mutmaßlich nicht mit der Hezbollah oder mit der Trump-Administration, Klammer zu, aber im ganz normalen Arbeitsalltag, vielleicht auch im privaten, wer weiß, der hat hier echtes Podcast-Gold gefunden, finde ich zumindest, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, kommt ja nicht aus meinem Mund, sondern aus seinem Kopf und aus seinem Mund und also Matthias Schranner ist echt eine Rakete, von daher, ich bin happy, ich mache jetzt hier die Kiste zu und freue mich einfach, wenn ihr ein paar Sternchen da lasst, gerne auch kommentiert, gerne auch mal zurückmeldet, ob ihr genauso begeistert seid wie ich und ansonsten wieder einschaltet nächste Woche. Ach so, und vergesst nicht, den Podcast Good Work zu abonnieren. Das macht uns noch ein bisschen unabhängiger von den Plattformen und so kann er weiter wachsen und weiterhin so tolle Gäste an den Start holen wie Matthias Schranner. Denkt dran, bis nächste Woche Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.